Ich freue mich sehr, dass ich hier heute jetzt einfach mal eine normale Predigt halten darf. Nicht so wie letzte Woche eine Predigt, die bewertet wird und so. Bis letzten Sonntag habe ich mich erstmal auf meine Examenspredigt fokussiert. Dazu musste ich ja sehr theologische Ausarbeitungen schreiben, Ausarbeitungen und Analysen über diese Gemeinde schreiben und viele andere Sachen. Ja, ich habe euch alle genauestens analysiert in der Ausarbeitung. Und so war ich dann letzten Sonntag so, gut, jetzt predige ich ja in 7 Tagen nochmal. Worüber predige ich denn jetzt? Die Predigtreihe ist Gemeinde. Okay. Und so habe ich mit Leuten drüber geredet. Ja, hast du eine Idee, was ich machen kann? Und ich habe verschiedene Vorschläge bekommen. Manche fand ich echt gut. Wie sieht es aus mit der Gemeinde im Alten Testament, also dem Volk Israel? Wo sind da die Verbindungslinien? Wie hängt das zusammen? Ja, fand ich ganz gut. Oder wie die Jünger in der Urgemeinde zusammengelebt haben und alles geteilt haben. Ja, auch das klingt interessant, aber da dann doch lieber den ersten Vorschlag. Ich habe auch Vorschläge bekommen, da dachte ich mir, nee, es gibt so Themen, sogar als Prediger, die sind nicht deins. Oder gegen die hast du vielleicht sogar in irgendeiner Art eine Abneigung. Themen, über die du nicht predigen willst. Und eines davon war bei mir der Vorschlag Vergebung. Also, die Vergebung Gottes, kein Thema. Aber die Vergebung unter Christen, darüber mag ich Predigten meistens einfach nicht. Das Problem für mich ist, in fast oder in vielleicht sogar allen Gemeinden gibt es Konflikte und Verletzungen irgendeiner Art. Wenn jetzt der Pastor, der schon mehrere Jahre da ist, predigt, dann kann so eine Predigt immer vor einem Hintergrund gesehen werden. Denn der Pastor ist an Konflikten immer irgendwie beteiligt. Wenn ich dann als Zuhörer da sitze, der auch irgendwie an Konflikten beteiligt ist, dann trifft für mich meistens so vom Zuhören oder von dem, was ich verstehe, eine dieser beiden Optionen zu. Option Nummer 1. Der Pastor hat ein Mitglied verletzt. Passiert einfach mal. Der hat was Dummes gesagt oder so. Und wenn der Pastor dann über Vergebung predigt, dann habe ich immer so das Gefühl, der Pastor erwartet jetzt die Vergebung von einem Mitglied. Der Pastor tut so wie, ja, ich weiß, ich habe dummes Zeug gemacht, aber du bist ja ein guter Christ, liebes Mitglied, also vergib mir mal. Und das finde ich dann irgendwie komisch. Option Nummer 2 ist, der Pastor wurde verletzt von einem Mitglied. Auch das passiert einfach. Auch die Mitglieder sind tatsächlich nicht perfekt und machen Fehler. Und dann hat das für mich auch einen ganz komischen Beigeschmack, weil dann habe ich immer das Gefühl, der Pastor steht jetzt hier vorne und predigt über Vergebung und tut dann so, als wäre er so ein Heiliger, der so ist, ja, aber weil ich so ein guter Christ bin, vergebe ich dir natürlich. Und irgendwie das ist für mich immer so ein bisschen, hat das einen blöden Beigeschmack, wenn über Vergebung gepredigt wird. Weil ich dann immer das Gefühl habe, der Pastor vorne, der spricht jetzt entweder Vergebung zu oder der erwartet die Vergebung von einem Mitglied. Und für mich passt das immer nicht so ein bisschen. Ich frage mich dann immer, predigt der wirklich oder ist da eigentlich eine subtile Nachricht drin enthalten? Und dann ist mir klar geworden, dafür bin ich noch gar nicht lang genug hier. Zumindest hatte ich bis jetzt noch keinen wirklichen Streit hier mit einem von euch. Verletzt hat mich auch noch niemand. Und wenn ich jemanden von euch verletzt habe, dann ist mir das nicht aufgefallen, dann solltet ihr mal nachher auf mich zukommen und mir das sagen. Habe ich mir gedacht, dann predige ich lieber heute über Vergebung, wo ich noch keinen verletzt habe, keiner von euch mich verletzt hat und nicht in 2 Jahren, wo ihr mich dann schon alle nicht mehr mögt. Es gibt eine Geschichte, die finde ich zentral, um die christliche Lehre von Vergebung zu erschließen. Die steht in Matthäus 18. Da trat Petrus hinzu und sprach zu ihm, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist es genug 7-mal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu zahlen. Da fiel der Knecht nieder und flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will's dir alles zahlen. Da fiel der Knecht nieder, was? Nein, jetzt bin ich verrutscht. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Und er packte ihn und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will's dir bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als nun seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da befahl ihn sein Herr zu sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebt, an jeder seinem Bruder. Petrus stellt eine Frage: Wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Und Petrus bietet eine Zahl an: 7-mal. 7-mal, das ist so eine der Zahlen der Vollkommenheit. 7-mal ist auch eine relativ hohe Zahl. Die jüdische Lehrmeinung damals war so 2 bis 3-mal. Das hätten so die meisten Rabbiner damals gesagt. 7-mal ist also schon viel. Aber Jesus sagt: Nein, das reicht noch immer nicht aus. Du sollst 70-mal 7-mal vergeben. Das soll natürlich jetzt nicht bedeuten, dass es beim 491. Mal aus ist mit dem Vergeben. So wörtlich würde ich die Bibel dann doch nicht verstehen. Nein, es soll natürlich unbegrenzt bedeuten. Und das ist schon eine steile These: unbegrenzt zu vergeben. Jesus wartet gar keine Rückfragen oder sowas ab, sondern er fährt direkt fort und er erzählt ein Gleichnis. Er redet dabei davon, dass ein Knecht 10.000 Zentner Silber schuldet. Ihr könnt das sicher alles super umrechnen und wisst jetzt genau, wie viel das ist. Das mit den Währungen ist alles schwierig. Wenn man das umrechnet, wären das irgendwo so zwischen 50 und 100 Millionen, würde man so grob umrechnen. Man kann auch den Wert des Silbers umrechnen. 10.000 Zentner Silber, das sind ungefähr 300 Tonnen Silber. Der Silberpreis, ich habe das gestern mal nachgeguckt, der liegt irgendwo so zwischen 3.000 und 2.000 Euro pro Kilogramm. Das heißt, das ist so ungefähr 700-800 Millionen Euro, also eine knappe Milliarde. Da ist jetzt der Unterschied mit den Lebenshaltungskosten nicht drin. Ich finde, verdeutlichen kann man das besser mit Zahlen der damaligen Zeit. Herodes. Herodes war wahrscheinlich so der reichste Herrscher, den ein Israelit damals so kannte. Ja, der Kaiser in Rom war sicherlich reicher, aber der war weit weg. Herodes hatte ein ziemlich großes Reich und ziemlich viel Geld. Er war in der damaligen Zeit vermutlich so einer der reichsten Nicht-Römer, zumindest in der Region. Und Herodes hatte Schätzungen zufolge damals jährliche Steuereinnahmen in Höhe von 1.000 Zentnern Silber. Davon musst du natürlich aber erstmal viel bezahlen. Dein Heer, Straßen und so. Diese 10.000 Zentner Silber, das ist extrem viel Geld. Selbst Herodes, der König, könnte so einen Betrag in 10 Jahren nicht zahlen. Das müssen wir uns verdeutlichen. Es geht hier um Vergebung in diesem Text. Und es gibt hier eigentlich 2 Punkte. Gott vergibt, und deshalb sollst du auch vergeben. Das ist hier die Logik. Schauen wir uns den 1. Punkt an. Petrus fragt hier diese Frage, bei der es ganz klar um die Vergebung unter Christen, unter Nachfolgern Jesu geht. Jesus beantwortet sie kurz und sagt: Immer vergeben, unendlich oft. Er wartet keine Rückfrage ab, erzählt das Gleichnis. In diesem Gleichnis geht es um einen König. Die Israeliten kennen sich im Alten Testament aus, sie denken bei König direkt an Gott. Und Knechte ist irgendwie auch klar, das sind wir. Und dann fängt es mit der Grundlage der Vergebung Gottes an. Wir sind schuldig. Das ist die Grundlage, eine der ersten Erkenntnisse, wenn man Jesus nachfolgt. Dieser Knecht schuldet 10.000 Talente oder 10.000 Pfund Silber. Dieser Betrag, der ist extrem hoch. Wie gesagt, je nachdem, wie du es rechnen willst, zwischen 50 Millionen und 1 Milliarde Euro. Unsere Schuld ist riesengroß. Dieser hohe Betrag, der macht zwei Sachen klar. Unsere Schuld ist groß. 1 Milliarde Euro wird vermutlich keiner von uns in seiner Lebenszeit verdienen. Wäre schon eine starke Leistung. Keiner von uns könnte so eine Schuld mal eben zurückzahlen. Und im moralischen Bereich sammeln wir eine noch viel größere Schuld an. Wenn wir die 10 Gebote durchgehen, wenn wir die Verschärfung uns in der Bergpredigt angucken, dann müssen wir wohl alle sagen, dass wir schuldig werden. War Gott immer unser einziger Gott? Haben wir seinen Namen geehrt? Haben wir gestohlen? Und sei es die Musik illegal aus dem Internet? Haben wir irgendwen anders als unseren Partner begehrlich angeguckt? Haben wir gelogen? Wir sind alle schuldig geworden. Und vielleicht sind wir nach menschlichen Maßstäben gar nicht so schlecht, aber Gottes Maßstab ist Perfektion. Und das haben wir eindeutig nicht erreicht. Mit dieser hohen Schuld kommen wir vor Gott und der Knecht vor den König. Und der König ist klar, damit kommst du mit deiner ganzen Familie ins Gefängnis. Das war's. Keine Chance. Wenn wir mit unserer Schuld vor Gott kommen, dann haben wir nichts anderes verdient als ein ewiges Gefängnis, die Hölle. Und jetzt passiert was ganz Komisches in dieser Geschichte. Der Knecht, der fragt um Aufschub. Gib mir doch noch ein paar Monate, Jahre. Es ist völlig klar, der Knecht kann das auch in 10 Jahren nicht zurückzahlen. Das ist unmöglich. Und der König, der gibt ihm nicht bloß einen Aufschub, sondern der König, der sagt plötzlich, okay, ich vergebe dir die gesamte Schuld, du musst nichts mehr zurückzahlen. So ist es auch bei Gott. Er ist ein liebender Gott. Unsere riesengroße Schuld, die will er uns vergeben. Aber weil er gerecht ist, kann er nicht einfach so tun, als sei nie was passiert. Ich habe gerade schon mal König Herodes erwähnt. Das sind 10 Jahre Steuereinnahmen, um die es hier geht. Der König, der diese Schuld vergibt, für den ist das auch ziemlich viel Geld. Das ist nicht nur für einen Knecht viel Geld, das ist auch für den König eine riesige Unmenge an Geld. 10 Jahre Steuereinnahmen. Das könnte unser deutscher Staat nicht so schnell irgendjemandem geben. Das ist nicht nur für einen Knecht viel Geld, es ist auch für den König eine riesige Unmenge an Geld. Und diese Schuld vergibt er. Diese Vergebung, die kostet Gott etwas, die kostet den König richtig viel. Dass Gott uns unsere Schuld vergibt, das kostet Gott sehr viel. Unsere Schuld kostet Gott etwas. Der einzige Weg, unsere Schuld zu begleichen, ist es, wenn Gott selbst stirbt. Gott wird in Jesus Mensch. Er verlässt seine Herrlichkeit. Und er begleicht diese Schuld, die wir haben, die den Tod verdient, indem er als perfekter Mensch und zugleich Gott für uns am Kreuz stirbt. Und das ist kein schöner Tod. Dieser Tod, der ist echt unschön. Diese Vergebung der Schuld kostet den König im Gleichnis eine Stange Geld. Gott kostet sie am Kreuz den grausamen Tod. In der Realität ist beides eine Spur schärfer. Unsere Schuld ist größer und Gott zahlt einen höheren Preis als der König. Diese Vergebung, an die erinnern wir uns gleich wieder im Abendmahl. Und dadurch sind wir frei. Gott hat uns unsere Schuld vergeben, wir müssen sie nicht länger tragen, wir können frei und unbeschwert leben. In dem Wissen, dass Gott alles getan hat. Wir müssen nichts mehr tun. Frei hat sich sicherlich auch der Knecht in unserem Gleichnis gefühlt. Er war mit 100 Millionen Euro verschuldet und jetzt ist er frei. Keine Schulden mehr. Er kann nach Hause zu seiner Familie gehen und für immer mit ihnen zusammenbleiben. Weil der König keine Ansprüche mehr erhebt. Da würde man Freudensprünge erwarten. Doch er trifft einen anderen Knecht. Und dieser Knecht hat bei ihm Schulden. Ihr wisst noch, wie viel Schulden unser erster Knecht hatte. Ungefähr 100 Millionen Euro. Die hat er vergeben bekommen. Die Schulden des zweiten Knechts bei ihm belaufen sich darauf. 100 Euro. In dieser zweiten Teil der Geschichte geht es um 100 Euro. Umgerechnet. Wie gesagt, man kann es nicht gut umrechnen, aber man kann sagen, dass der Umrechnungsfaktor von dem ersten zur zweiten Betrag ziemlich genau 1:1 Million beträgt. Also wenn es sich in der ersten Geschichte um 100 Millionen handelt, dann handelt es sich hier um 100 Euro. Aber unser Knecht, dem gerade 100 Millionen Euro an Schulden erlassen wurden, was mehr ist, als irgendjemand von uns jemals besitzen wird, der nimmt jemanden und schmeißt ihn ins Gefängnis wegen dem hier. Uns ist irgendwie klar, dass das völlig absurd ist. Und doch erkenne ich mich, wenn ich ehrlich bin, mich selbst in der Geschichte wieder. Ich weiß doch, dass meine Schuld riesig ist. Ich weiß, dass Gott mir so viel vergeben hat. Es ist unglaublich. Aber wenn einmal jemand was Blödes zu mir sagt, schnappe ich ein. Ich poltere zurück. Wenn Leute mich genervt haben, habe ich teilweise nicht gut reagiert. Und ja, vielleicht war das wirklich unnett von den Leuten, aber im Vergleich ist meine Schuld viel größer. Und wenn Gott mir so eine große Schuld vergeben hat, dann sollte ich auch einem Verhältnis kleinere vergeben. Bevor ich das jetzt weiter ausführe, will ich präventiv etwas klarstellen. Wir sollten aufpassen, worum es hier geht. Es geht um die Vergebung von Schuld. Es geht darum, dass ich sage, du hast etwas falsch gemacht, aber ich rechne dir deine Strafe, deine Schuld nicht an. Ich verzichte auf das, was du verdient hast. Es geht hier nicht um Kleinreden. Ja, durch das Beispiel gerade wirkt es vielleicht so. Aber das stimmt nicht. Die Schuld, die jemand dir gegenüber auf sich geladen hat, ist groß. Sie spielt eine Rolle und Gott nimmt sie zur Kenntnis. Wir sagen nicht, dass sie so klein ist, weil unsere Schuld so viel größer ist. Darum geht es nicht. Nein, deine Verletzung spielt eine Rolle. Und wir wollen Schuld auch nicht einfach verschweigen. Gott schaut bei uns auch nicht einfach über Schuld hinweg. Er bezahlt teuer für sie. Und wir reden über unsere Schuld vor Gott. Und so sollen wir auch bei uns als Christen Schuld offen ansprechen. Dazu finden wir in den Versen vor dem Predigttext genaueres. Erstmal zu zweit die Schuld ansprechen, dann mit mehreren Leuten. Aber Schuld soll nicht einfach totgeschwiegen werden. Sie soll offen benannt werden. Deshalb bitte ich euch wirklich, wenn ich als Prediger mich an euch verschulde, kommt auf mich zu und sagt es mir, teilt es mir mit, denn Schuld soll benannt werden. Schuld muss benannt werden. Das ist mir erstmal wichtig. Was dir an Schuld widerfahren ist, ist nicht egal. Es ist nicht unwichtig. Es interessiert Gott und es spielt eine Rolle. Aber Gott hat uns eine sehr, sehr große Schuld vergeben. Größer, als wir uns vorstellen können. Und größer als die Schuld, die uns wer anderes antun kann. Und weil wir diese Vergebung erfahren haben, können wir sie auch anderen gegenüber aussprechen. Aber was bedeutet Vergebung? Es bedeutet, die verdiente Konsequenz der Schuld nicht durchzuführen. Die verdiente Konsequenz, die ist eigentlich im Alten Testament festgehalten. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben um Leben. Nicht mehr und nicht weniger. Vergebung bedeutet, auf all das zu verzichten. Also, wenn mir jemand einen Zahn ausschlägt, dann erkenne ich an, dass das nicht ganz so richtig war, aber ich schlage nicht zurück einen Zahn aus. Vergebung bedeutet, es nicht zu tun. Wenn jemand hinter meinem Rücken über mich lästert, dann ist das nicht okay. Und ich darf sagen, dass es nicht geht. Vergebung bedeutet, es im Zweiergespräch anzusprechen, wenn nötig mit mehr Leuten, aber nicht zurück schlecht über die Person zu reden. Und Vergebung ist auch für uns als Gemeinde wichtig. Denn wenn wir einander nicht vergeben, dann ist das auf Dauer echt schlecht für uns als Gemeinde. Dann haben wir ein Problem. Jeder von uns macht Fehler. Jeder von uns hat schon darunter gelitten, dass jemand anderes Fehler gemacht hat. Aber wenn wir als Gemeinde jetzt darin verfallen, gegenseitig uns zu rächen, dann kommen wir nicht voran. Vergebung bedeutet, dass ich den Fehler der anderen mit ihnen anspreche und, wenn sie es einsehen, die Beziehung wie vorher fortführe. Es ist klar, es gibt Fälle, in denen geht das nicht, die Beziehung fortzuführen, wenn das schwerwiegende Fälle sind. Aber bei vielen, den meisten Problemen, geht das. Und es gibt auch in Gemeinden immer wieder schwere Fälle. Oft kommt es zu Problemen, die nicht wirklich geregelt werden. Vielleicht sage ich hier irgendwas, das euch nicht passt. Und bei sowas besteht eine Gefahr der Grabenkämpfe. Das habe ich schon in so vielen Gemeinden, in denen ich war, erlebt. Und plötzlich gibt es eine Spaltung und Leute versuchen, jene Person aus der Gemeinde zu bekommen, weil die Theologie nicht übereinstimmt oder wenigstens sie aus dem Predigtdienst rauszuhalten. Dafür kann es valide Gründe geben. Aber ich habe es schon so oft erlebt, dass es einfach so ohne jegliche Klärungsversuche passiert ist. Und dann ist es schon eskaliert, Lager haben sich gebildet und einer redet hinter dem Rücken des anderen schlecht über irgendwen. Und dann müssen wir sagen, stopp. Ja, hier ist Schuld geschehen. Und dann müssen wir uns hinsetzen und drüber reden. Und weil ich weiß, dass Gott mir eine Schuld vergeben hat, die riesig war, kann ich den anderen auch vergeben und von vorne starten. Und das ist schwierig und schmerzhaft. Aber mit Gottes Hilfe und seinem Vorbild kann es funktionieren. Gott hat uns eine sehr große Schuld erlassen. Wir sind befreit von der Sünde und dem Gericht. Gleichzeitig sind wir aufgefordert, den anderen Christen unserer Gemeinde zu vergeben. Wo musst du noch jemandem vergeben? Lege es vor Gott und vergib dieser Person. Am besten sprichst du es mit ihr an. Und wen musst du um Vergebung bitten? Lege es vor Gott und sprich es mit der Person an. Und wo musst du Gott um Vergebung bitten? Lege es vor Gott und lass dir im Abendmahl, das wir gleich feiern, seine Vergebung zusprechen. Wir haben eine kurze Zeit der Stille, um über die Fragen nachzudenken und singen dann miteinander das nächste Lied.